Das Schriftenapostolat Barbara Weigands, Herausgeber Wolfgang E. Bastian in Friedrichsdorf, hat vor kurzem ein Buch herausgegeben über Barbara Weigands mit dem Titel »Wo bleibe ich nun, euer Herr und Gott?« im Dienste des eucharistischen Königs. Daraus entnehmen wir mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers.
Das Leben der Schippacher Jungfrau und Seherin Barbara Weigand war ein Leben ohne jede Aufdringlichkeit, einfach von der Wiege bis zum Grabe, bedeutungslos in der Schau der Welt, aber höchst bedeutenswert aus der Sicht des Herrn dieser Welt, des Meisters unter seinen Jüngern und Jüngerinnen, des Königs aller Märtyrer und Märtyrerinnen. Hätte dieses Leben sonst nichts geboten als das, was sein äußerer Rahmen vermuten ließe, darin schon läge für viele ein Lebensmuster für echt katholisches Wachstum und Demut gegenüber dem Schöpfer. Aber dieses Leben bietet mehr, als der Uneingeweihte dahinter vermutet. Es war ein Leben, gelebt ganz nach Gottes Willen. Es war ein heiligmäßiges Leben. Wer immer es mit katholischen Augen betrachtet, ist überrascht ob der Fülle an religiösen und sittlichen Werten, welche dieses Leben einer einfachen Frau in sich birgt. Ihre tiefinnerliche Glaubenshaltung, ihre innige Gottes- und Nächstenliebe, ihren Gebets- und Bußgeist, ihre unerschütterliche Zuversicht in die göttliche Vorsehung oder auch ihre Überzeugungskraft und Willensstärke, für die Anliegen der Kirche einzutreten, wie auch ihre tiefe Demut und Uneigennützigkeit und ihre Liebe zum auferstandenen Herrn und Gott. Das ganze Schrifttum der Barbara Weigand hat zum Ziel, die Verehrung und Verherrlichung des Herrn in der heiligen Eucharistie und die Annahme seines Kreuzes, wozu er uns immer wieder einlädt. Jesus wies eindringlich auf den zunehmenden Unglauben der Zeit hin, der alles zu verschlingen droht, kündete schwere Strafgerichte an und forderte zur Sühne und Buße auf. Welterneuerung ist das leitende Motiv in den Offenbarungen der Barbara Weigand. Eine Welterneuerung ohne Papst und ohne Kirche, also ohne den sichtbaren Stellvertreter Jesu Christi und ohne die von Christus gestiftete Kirche, in welcher er fortlebt und fortwirkt, ist ausgeschlossen, weil unmöglich und undenkbar. Es kann daher nicht verwundern, wenn in den Ansprachen, Belehrungen, Mahnungen und Offenbarungen, um die es sich hier handelt, fortgesetzt von Papst und Kirche die Rede ist. Durch schwere Zeiten und schwere Leiden wird Papsttum und Kirche zur höchsten und schönsten Blüte gelangen.
Bleibe ich nun euer Herr und Gott. Für jeden auf Erden lebenden Menschen ist die Suche nach dem lebendigen und wahren Gott die wichtigste Aufgabe seines Daseins. Niemand vermag eine andere Ursache und einen anderen Zweck seiner Existenz finden. Freilich ist der Weg zu Gott nicht leicht. Wir müssen schon beträchtliche Anstrengungen machen, um uns in rechter Weise auf dem Pilgerpfad unseres Erdenlebens zurechtzufinden. Die Verherrlichung Gottes ist das Ziel der gesamten Schöpfung. Alle Geschöpfe sind dazu erschaffen, um dieses eherne Ziel mit Mut und Entschlossenheit zu erlangen. Der lebendige und wahre Gott lässt sich nur finden im festen Glauben und in der Erfüllung seiner Gebote und in treuer Anhänglichkeit an seine Vatergüte. Jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Jesaja 43,7. So steht es in der Heiligen Schrift. Wir sind also nicht auf Erden, nur um uns irdische Schätze zu sammeln, Ehren zu suchen, zu essen und zu trinken, oder irdische Vergnügungen zu suchen. Dieselben führen uns oft ins Verderben und sind Machtmittel des Widersachers. Ja, diejenigen, die mich verlassen haben, die ausgestiegen sind aus dem Schifflein Petri, die tot sind an meinem mystischen Leib, sie haben das Kreuz von sich geworfen und suchen das Glück anderswo. Sie suchen, sich den Himmel auf Erden zu verschaffen, durch unmäßige Vergnügungssucht, durch Jagen nach irdischem Besitz. Das Kreuz ist ihnen nur noch eine Torheit und eine Lächerlichkeit. Sie erinnern sich nur noch daran, um zu spotten, spricht der Heiland zu Barbara Weigand. Und an anderer Stelle spricht er noch deutlicher den Befehl aus, dieser Vergnügungssucht zu entfliehen und sich in der Treue zu den heiligen Pflichten eines himmelwärts strebenden Christen zu bekennen. Zitat: Also, die Welt liegt im Argen. Der Glaube schwindet von Tag zu Tag mehr und mehr, und auch die guten Katholiken werden vom Strom der Zeit mit fortgerissen. Hinweggeschwemmt wird alles Heilige und Ehrwürdige durch die allzu große Vergnügungssucht dieser Tage. Denn es reihen sich Feste an Feste, die darauf abzielen, den Glauben und die guten Sitten zu untergraben, alles Religiöse aus den Herzen herauszureißen. Wo bleibe ich nun, euer Herr und Gott? Ich befehle euch im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, dass die treuen Kinder meiner Kirche sich anschließen müssen an den Liebesbund, den ich befohlen habe zu errichten in meiner Kirche. In sehr bewegten Worten beklagt die liebe Gottesmutter Maria an Barbara Weigand den weiteren Zerfall des Glaubens mit den mahnenden Worten:
Ja, meine Kinder, ja, weil so viele Seelen sollen verloren gehen. Siehe, wie die Schneeflocken, so erntet die Hölle ein in der Welt, der ungläubigen Welt, die ganz überflutet ist von dem Unglauben, die von einem Ende bis zum anderen Ende unter der Decke des Unglaubens liegt. Und es bleiben nur noch die wenigen Guten, die noch glauben, dass mein Sohn auf die Erde gekommen ist, um die Sünder zu retten. Aber was ist es gegen die Unzahl der Gottlosen? O, vereinige deine Tränen mit den meinigen. Tag und Nacht will ich meinen Sohn beschwören, wenn nur die Menschen sich bekehren, wenn sie nur umkehren, wenn nur die Zahl der Guten sich mehrt, Tag um Tag. Dann wird der Unglaube abnehmen. Die Gottseligkeit wird überhand nehmen auf Erden, und es wird die Strafrute, die ausgestreckt ist, abgewendet werden, um der treuen Seelen willen. Siehe, noch steht die Kirche, noch gibt es Seelen, die opfern und sühnen. Und die Ursache, dass es so weit kommen konnte, ist, dass die Kirche zu üppig war.
So also sieht heute das allgemeine Bild der sichtbaren Kirche aus. Die kleineren Aspekte lassen wir beiseite. Wer behauptet, die Lage sei trostlos, der drückt die wirkliche Situation noch milde aus. An die Stelle der Glaubenswahrheiten der Heiligen Mutter Kirche sind Unwahrheit und Irrtum getreten, haben das Licht vernebelt und die Dunkelheit angenommen. Derjenige wandelt in der Wahrheit, der meine Gebote hat und sie hält, der nur mich sucht, der nichts liebt als mich, so sagt der Herr selber. Als ob es der Herr nicht selbst an seinem eigenen heiligen Leibe zu verspüren bekommen hätte, was es heißt, von der Finsternis der Menschen angefallen zu werden, als er sich vor Pilatus verhören lassen musste. Auch hierzu können wir in den Schippacher Schriften genaueres nachlesen, in dem Jesus zu Barbara Weigand über diese Begegnung berichtet. Zitat: Betrachte jetzt, meine Seele, was ich hier gelitten habe vor diesem gottlosen Richter. Siehe hier den großen Abstand zwischen der Wahrheit und der Ungerechtigkeit eines Menschen. Wer ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit und was ist die Ungerechtigkeit? Siehe, ich, dein Herr und Meister, dein Erlöser, deine ewige Glückseligkeit, ich bin die Wahrheit und das Leben, aber man will mich nicht erkennen, und die Ungerechtigkeit siegt über das Leben und die Wahrheit. Der Ungerechte triumphiert über den Gerechten, der Gottlose über den Heiligsten der Heiligen, aber doch nur scheinbar, nur weil es so der Wille meines himmlischen Vaters ist. Gehe mit mir und vernehme das Todesurteil, das über mich ausgesprochen wird. Siehe, dieser ungerechte Richter, er bekennt offen und laut vor allem Volk, dass er keine Schuld an mir finde. Und doch spricht er das ungerechteste aller Urteile, das je die Welt gehört, über mich aus. Und so triumphiert das Unrecht über die Gerechtigkeit. Was meinst du wohl, meine Tochter, was ich damit meiner Kirche für ein Beispiel geben wollte? Meine Kirche, meine Braut, ist die einzige, die mit mir den Kreuzweg wandelt.
Der Antichrist richtet großen Schaden an.
Jesus sagt: Ja, siehst du, meine Tochter, dieses ist das Reich, das Satan sich aufgerichtet in meiner Schöpfung, mitten in meinem Reich. Denn wisst, solange mein auserwähltes Volk auf dem geraden Weg wandelt, in allen Stücken mir zu gefallen und mir zu dienen sich bestrebt und bemüht, hat Satan keine große Gewalt unter meiner Herde, unter der Herde Jesu Christi. Aber durch die vielen Spaltungen, die mitten in meinem Reich schon entstanden sind, durch die Abkömmlinge, die zwar wie ein Judas aus meinem Herzen herausgewachsen waren, weil ich sie doch unter die Zahl meiner liebsten Jünger, meiner Apostel, aufgenommen hatte, aber durch eigene Schuld von diesem Weg abgekommen sind, meine Wege verlassen haben und somit ein anderes Reich aufrichten wollten, das aber nichts anderes ist als ein Stück vom Reich des Antichrist. Der Antichrist richtet großen Schaden an, mitten in meiner Kirche. Abgesehen von all denen, die schon abgestorben sind, die schon die verdorrten Rebzweige sind, die alle schon brennen im Feuerofen, denn alle, die da von meinem Leib sich abgetrennt hatten und ein anderes Reich gründen wollten, sind schon zum größten Teil eingegangen und brennen durch die ganze Ewigkeit. Wisset, hierunter verstehe ich die Anführer all jener Sekten, die da entstanden sind inmitten meiner Kirche. Aber jetzt, wo ihr lebt, ihr meine Kinder, hat Satan wieder große Ernte. Mitten in meiner Kirche gibt es viele, die ihm nachlaufen, die unter seiner Fahne gehen, weil in letzter Zeit durch den Altkatholizismus, der wieder herausgewachsen ist aus meiner Herde, mitten unter meiner Herde entstanden ist, alle meine Diener, alle Kinder der katholischen Kirche erschüttert sind im Glaubensleben, weil man gar zu sehr sich fürchtet, indem man vorgibt, man müsse, um die Kirche zu halten, die Gläubigen zu halten, nachgeben, sich richten nach ihren Gebräuchen und Verhältnissen und die Christen, die da mit Andersgläubigen zusammenleben, auch deren Gebräuche und Sitten annehmen. Und man gab nach und gab nach, bis das Übel durchgedrungen war durch alle Kinder der katholischen Kirche. Daher kommt es, dass selbst die frommen und die besten Kinder der Kirche liebäugeln mit der Welt, es nicht verderben wollen mit der Welt, mit den Alltagschristen. Seht, wenn ihr hineinschaut in das christliche Leben, seht ihr, wie man überall bekämpft, was noch zu einem tiefinnigen Glauben führen könnte. Wie man da die Seele, die ich durch meine Gnade und Erleuchtung an mich gezogen, bekämpft und behämmert, so dass sie nichts mehr an sich hat als das, was ich ihr durch meine Gnade gegeben, einen tief lebendigen Glauben. Alle Ehre, all ihr Gut ist geraubt und gemordet, dahingemordet, weil alle auf das schauen, was die Kirche lehrt, und auf ihre Diener der Kirche, und weil man dann, wenn die Diener der Kirche so handeln an einer Seele, die ich an mich gezogen durch meine Gnade und Erleuchtung, sich ganz im Recht glaubt, ebenso zu handeln, wenn man diese mit Füßen tritt, verachtet, verspottet und über sie hinweggeht, gleich wie man hinweggeht über die Pflastersteine und den Staub dieser Erde. Darum ist in dieser Seele nichts mehr, als was ich an ihr bewirkt durch meine Gnade, und durch diese Gnade ist sie dahin gekommen, dass sie einzig und allein aus dem Glauben herauslebt. Zitat Ende. Und noch ein höchst bezeichnendes Wort des Herrn als der Ursprung und Leibhaftigkeit aller Wahrheit. Zitat: Nein, nein, ich bin ein Gott der Wahrheit, und Wahrheit und Lüge können nicht beisammen in einem Herzen wohnen. Die Worte des Herrn geben eine klare, eindeutige Antwort auf die heutigen Entwicklungen gegen unseren Glauben und den Fortbestand unserer heiligen Kirche. Seine Sprache ist hellhörig, deutlich, klar und eindeutig. Und wieder sagt der Herr: Wie ich dir schon gesagt vor Jahren, will der Sozialismus, die Religion, die allerheiligste Dreifaltigkeit, das Kreuz Christi, Glauben und Vertrauen aus der Welt schaffen. Aber die Kirche wird siegen. Meine Kirche, meine Diener werden siegen. Und an anderer Stelle des gleichen Bandes: Wer aus der Welt lebt, redet weltlich. Wer aus der Sinnenlust lebt, redet sinnlich. Wer aber aus Gott lebt, der redet göttlich. Und weiter: Aber doch war seit Erschaffung der Welt noch nie ein Volk so tief gesunken wie jetzt, dass es in sich nicht einmal den Drang fühlt, nach einem höheren Wesen zu suchen. Jetzt will man alles aus der Welt hinausschaffen, jeden Gedanken, der an mich erinnern könnte, der das Gewissen beunruhigen könnte. Man will sich einschläfern und sagt kurzweg: Es ist kein Gott, machen wir uns ein vergnügtes Leben, und dann wollen wir verschwinden und vertilgt sein wie jedes andere unvernünftige Geschöpf. Darum geht hinaus, meine Diener, unter die Völker und schleudert unablässig ihnen die Worte entgegen: tuet Buße, denn das Gericht ist nahe, und wer euch hört, meine Diener, soll gerettet werden. Und an anderer Stelle: Angefangen habe ich in ihr, gemeint ist Barbara Weigand, zu wirken an jenem Tag, als ich sie berief, aus der Welt herauszugehen, aus sich viel mehr herauszugehen und mir zu dienen. Bis auf diese Stunde habe ich fortgefahren, sie an meiner Hand zu führen. Als ich ihr versprach, dass ich durch sie Großes wirken wolle, da hatte sie keine Ahnung, wohin ich sie führen werde. Aber seht, meine Kinder, dieses ist es, was ich hier lehren will, und durch sie alle Menschen. Ich bin der Anfang von allem. Eines jeden Menschenleben habe ich geplant und die Wege eines jeden vorgezeichnet. Manchmal kommt etwas vor, was freilich die Menschen nicht begreifen, und es scheint, als ob dieser sein Lebensziel verfehlt habe, dieser Mensch, und doch liegt alles in meiner Hand, und ich führe ihn, falls er nur sich von mir führen lassen will. Nur dann erst fängt der Mensch an, den richtigen Lebensweg zu verfehlen, wenn er anfängt, schwer zu sündigen. Weil das Übel von den Dienern der Kirche ausging. Ja, das ist wahr und unumstößlich. Mit dem Zerfall des Priestertums hat alles angefangen. Während die Priester und die Kirchenoberen ihrem angestammten Glauben treu geblieben, hätten sie niemals ihre Zustimmung zu all dem Unheil und Abfall in der Kirche gegeben, denn nur Dunkelheit und Verfinsterung des Glaubens führen zu solchem Gottesfrevel und Glaubensverfall. Mit klagender Stimme spricht die Gottesmutter aus, was sich heute in einer verheerenden Geschwindigkeit über das ganze Priestertum auszubreiten droht.
mitten in meiner Kirche. O, wie sehr hat es meinen Sohn verwundet, dass solche Priester in der katholischen Kirche stehen zur jetzigen Zeit, wo die Einheit umso fester sein sollte und umso fester geknüpft werden sollte, damit das feindliche Heer sich nicht einschleiche in die kleine, treue Herde. Es ist geschehen, die erste Zuchtrute ist geschwungen und ihr Völker harret ob der Dinge, die da kommen werden. Man will die Wunderdinge aus der Welt schaffen, man will dem Volk eine andere Lehre beibringen. Dies ist der erste Schritt zum Unglauben in der katholischen Kirche.
Maria nennt das Übel unserer Zeit deutlich und mahnt uns immer wieder an den vielen Erscheinungsorten der Welt, wie sehr die von ihr so geliebten Priestersöhne durch ihre Angst und leichten Lebenswandel, Mangel an Hingabe und unverantwortlichen Handeln als ihre besonders geliebten Söhne im Priesteramt die eigentlichen Auslöser des Glaubensverfalles sind.
Maria sagt: Wisse, die Kirche sind die Priester und die Gläubigen, und es ging da Hand in Hand. Und weil das Übel von den Dienern der Kirche ausging und aus den Dienern der Kirche die Ketzer entstanden, durch die das Übel in die Welt gebracht worden ist, die dann mich aus der Welt hinausschafften, und da keine Mittlerin mehr war, breitete sich dieses Übel immer rascher aus, und das Erdreich ist gedrängt voll Irrlehren und Irrlehrern. Siehe aber, die Übel gingen aus von meinen Dienern, von den abgefallenen Dienern der Kirche. Und nun begreift es, ihr Kinder der katholischen Kirche, warum mein Sohn wiederholt sagt zu dieser meiner Dienerin, dass das Übel beseitigt werden müsse von denen, von welchen es ausgegangen sei, von den Dienern der katholischen Kirche.
Noch deutlicher sieht es der Herr selbst. Er sagt: Meine Kinder, dies ist es, was ich euch heute lehren will. Die Welt steuert darauf los, alles über Bord zu werfen, den Glauben zu untergraben und aus der Welt hinauszuschaffen, weil sie in ihrem Vorhaben keinen Glauben mehr brauchen kann. Denn die Völker sind gottlos geworden, und meine Hand lastet schwer auf meinem Volk. Wenn das Volk Gottes abgewichen ist vom rechten Weg, dann überlasse ich es seinem Schicksal und Willen, und wenn es seinem Willen überlassen ist, dann folgt es seinem Willen, und ich habe ihm, dem Menschen, seinen freien Willen gegeben, damit er wählen kann zwischen Gut und Böse. Dies ist ja seine Prüfung, zu wählen zwischen Gut und Böse. Das Paradies ist nicht mehr auf Erden, durch die Sünde ist es verschwunden. Das Paradies ist weg aus der Welt und muss wieder hergestellt werden. Und kann nur erneuert werden durch die Liebe zum Kreuz. Darum wollte ich erst selbst an das Kreuz hinaufsteigen, um die Menschen zu lehren, dass sie die Sünden abbüßen müssen. Nun aber, wenn ich so strafen muss, weil es meine Gerechtigkeit verlangt, denn alle Sekten gehen aus von den Kindern der wahren Kirche, von der römisch-katholischen Kirche, sie waren alle einmal gute Katholiken und sind erst, weil sie Satan nachgaben, ihre Leidenschaften nicht beherrschten, entweder der Sinnlichkeit nachgaben oder dem Stolz, abgefallen und abgewichen vom rechten Weg und haben sich eine eigene Religion geschaffen, die ihnen passte. O weh, ihr meine Diener, ist dies das goldene Zeitalter, das solche Dinge erzeugt, dass auch die Besten meiner Kinder vernichtet werden sollen? Ich warne euch alle, die ihr zu der Würde erhoben seid, meine Nachfolger zu sein. Ihr alle, die ihr das Glück habt, andere zu leiten und mir zuzuführen, vor solch gefährlichem Spiel. spielt nichts mit der unsterblichen Seele. Nehmt das Evangelium in die Hand und lest und studiert, wie einfach und kindlich ich mit dem armen Volk umging. Lest aber auch nach und schlagt die Blätter um, wie viel ihr suchen müsst, wie viel ihr nachschlagen müsst, bis ihr wieder einmal eine Stelle findet, wo ein Reicher und Gelehrter mir nachgefolgt ist und meine Worte beachtete. Immer und immer lest ihr, dass das arme Volk sich an mich anschloss, von einzelnen Fällen ausgenommen. Welche Mühe kostete es, meine Apostel, um die Völker in Athen und in den gebildeten Städten der Römer und der Griechen zu bekehren? Welche Mühe hatte es sie gekostet, sage ich. Und doch unterwarfen sie sich, diese gelehrten Völker, dem einfachen kindlichen Glauben meiner Apostel. Und warum denn? Nicht, weil sie in gelehrten Worten meine Religion lehrten, sondern weil sie einfach und kindlich glaubten, einfach und kindlich lehrten. So aber auch meine Tochter, wie ich es damals durchführte und dir jetzt nur sagen will und ich dir zeigen will, wie ich deine Wünsche erfüllt habe in deiner Heimat, so werde ich durchführen, was ich jetzt von dir verlange, auch wenn sich mir noch so viele entgegenstellen. Jesus spricht an seine Priestersöhne. Durch die katholische Kirche soll die ganze Welt gerettet werden. Zitat: Wo ich eine Seele finde, die nur guten Willens ist, da führe ich sie herbei, damit sie teilnehme an den Gnaden und Segnungen der katholischen Kirche, die hineingeleitet werden in die einzelnen Glieder. Meine Tochter, siehe, für dich und für alle schlägt einst die Stunde, wo du auffahren wirst zu deinem und zu meinem Vater, für dich und für alle, die mit gläubigem Herzen sich anschließen an meine heilige katholische Kirche.
Oh, wie glücklich sind wir, Kinder der katholischen Kirche zu sein. Oh, wir Kinder der Kirche, wie glücklich sind wir, ihre geborgene Kinder sein zu dürfen. Oh, preiset mit mir den Herrn, im Schoße der heiligen Kirche geborgen zu sein. O welch ein Glück! Ich sehe meinen himmlischen Bräutigam, wie er seine Hand ausstreckt nach Rom. O wie glücklich, o Herr, wie glücklich sind wir Kinder der katholischen Kirche! O freuet euch mit mir, o ihr Kinder der katholischen Kirche! O wir haben, wie schön ist doch die heilige Kirche! Freuet euch! O, wie bin ich glücklich! O, freut euch mit mir, die ihr zu dieser Kirche gehört! O, wie schön, wie wahr ist alles, was sie lehrt! O, höret doch die Stimme eurer Hirten! Wie glücklich sind diejenigen, die der Stimme der Kirche Gehör geben! Nicht nur ihre Gebote sollt ihr halten, sondern auch ihren leisesten Wink befolgen, denn es ist ja nur zu eurem Besten. Hier fügt die Seherin bei, sie bekam dabei einen Einblick in die Großartigkeit der Kirche, Zitat: Wenn die Menschen wüssten, welches Glück es ist, ein katholischer Christ sein zu dürfen, und wie wahr es ist, dass es hier das Paradies auf Erden ist, in der katholischen Kirche, da wollten sie nicht sterben.
Jesus sagt: Siehe, alles, was ich in dir wirke, hat nur einen Zweck, und der Zweck ist, dass ich das Leben meiner Kirche wieder erneuern will. Wie geht dies aber anders als nur dann, wenn der Christ sich wieder eng anschließt an das Leben meiner Kirche, das heißt an mich selbst, der ich unter euch wohne im allerheiligsten Sakrament? Siehe, welch herrliche Feste meine Kirche vollführt, und wie wenige es sind, die dieses Glück genießen und den Wohlgeruch dieser Feste einatmen in sich. Ich will dir aber zeigen, von welch großem Nutzen es ist, diese Feste, die ich dir neulich mit schönen Blumenbeeten im Garten meiner Kirche bezeichnete, so mitzuleben und das Glück in sich aufzunehmen, das jedem daraus hervorgehen soll. O seht die Feste meiner Kirche, auf diese will ich die Menschen hinweisen, o die Feste meiner Kirche. Darum kommt es vor, dass in Hauptfesten, wo meine Kirche große Feierlichkeiten entfaltet, sich alle mit mir freuen. Niemand wird wagen, diejenigen zu tadeln, die tiefgläubige Seelen sind, die das Leben der Kirche leben, die sich anschließen an das Leben der heiligen katholischen Kirche.
Das ist der Geist der Schippacher Schriften. Das sind nicht nur Worte, das ist der Geist vom Geiste der Schippacher Jungfrau, deren ganze Frömmigkeit eingebettet ist in den Strom des kirchlichen Lebens, angefangen von der Feier der kirchlichen Festtage in ihrer Heimatgemeinde bis zu den Gottesdiensten in der Mainzer Bischofsstadt und wieder zurück zum fröhlichen Erleben des Kirchenjahres in ihrem Schippacher Gotteshaus an ihrem Lebensabend. Noch mehr, Barbara verstand es wie kaum eine zweite, aus dem unerschöpflichen Reichtum der kirchlichen Liturgie die jeweiligen Festgedanken zu schöpfen und in ihr eigenes Gebetsleben zu verweben. An den höchsten Festtagen und in der Betrachtung der heiligen Opfergeheimnisse wird sie zur gottinnigen Beschauung erhoben und tiefe Einblicke in den Geist der Liturgie gewürdigt, die unser größtes Erstaunen hervorrufen. Kein bedeutenderes Fest des Herrn, der Gottesmutter oder eines der größten Heiligen geht vorüber, ohne dass von ihr der Festgedanke in tiefgründiger und anschaulicher Weise herausgehoben und mit den großen Zeitaufgaben in Kontakt gesetzt wird. Sah sich doch selbst einer ihrer größten Gegner im Jahre 1916 zu dem Geständnis gezwungen, Zitat, man möchte ja Barbara Weigand um die Gabe beneiden, wie sie die Gedanken des Kirchenjahres oft in kühnster und überraschendster Weise in die betrachtende Form von Zwiegesprächen mit Jesus, Maria und den Heiligen zu kleiden und auf alle möglichen Lebensverhältnisse anzuwenden versteht. Und kreisten nicht Barbaras Gedanken von Jugend auf in ebenso auffallender Weise um den Mittelpunkt aller Liturgie, um die heilige Eucharistie, für die sie mehr als irgendjemand anderer an persönlichen Opfern gebracht hat, der sie als Krönung ihres eucharistischen und katholischen Lebens ein schönes Heiligtum erbauen wollte?
Ganz klar umrissen erscheint auch ihre Haltung zum kirchlichen Lehramt, dem sie sich rückhaltslos unterwirft. Der Herr sagt, meine Kinder, sagt es auch allen diesen meinen Dienern, dass ich wirklich und wahrhaft mit dir verkehre. Dies sollen sie daran erkennen, dass nichts von dem, was ich mit dir rede, abweicht von der Lehre der heiligen Kirche. Und an anderer Stelle, aus den Worten, die du niederschreibst, meine Tochter, sollen viele, viele gute Entschlüsse und Vorsätze gefasst werden, und viele werden auch gefasst werden. Jeder meiner Diener, der sie lesen wird, wird sie nicht lesen ohne geistigen Nutzen für seine Seele, denn er muss sich eingestehen, dass er ein Buch des heiligen Evangeliums liest. Nicht als ob das Evangelium, das meine Kirche aufbewahrt, nicht genügte, und als ob ich hier meiner Kirche ein neues Evangelium in die Hand geben wolle. Nein, nein, aber jeder meiner Diener wird das Evangelium darin finden, das heißt mein Wort, meinen Geist, den ich ausgieße über meine Dienerin, und er wird sich angetrieben fühlen, dieses Buch, das er in der Hand hält und das ihm mit seiner Gewalt übergeben worden ist, mehr zu schätzen und mehr zu lieben. Er wird sehen, dass es die Worte desjenigen sind, der einst die Fluren Palästinas durchwandelte, überall Wohltaten spendete, tröstete und half, auch wenn er tadelte. Und nun wisset, meine Diener, dieses Werkzeug habe ich mir erwählt, um meinen Willen durch sie der Welt kundzutun, um die Offenbarungen, die ich einmal selbst aussprach und selbst verkündete, durch sie zu bekräftigen. Nichts Neues ist es, was ich durch sie zu euch rede. Es ist dasselbe, was ihr selbst vortragt von Sonntag zu Sonntag, an allen Festtagen und an allen Zeiten, wie sie die Kirche vorschreibt. Nichts Neues ist es, nein, nur eine Bekräftigung. Und wiederum sagt der Herr, alles, was im Evangelium niedergeschrieben ist und was von der Kanzel herab gepredigt wird, will ich nur bestätigen durch meine Diener, in denen ich rede. Ich erwähle mir Werkzeuge, um durch sie zu reden. Und alle, die sich anschließen an den Geist, der da bestätigt wird in den Schriften, der da mein Geist ist, sollen und werden gerettet werden. Die heilige katholische Kirche ist geleitet vom Heiligen Geist. Darum merkt euch und sagt allen Gläubigen, die sich euch anschließen, dass sie diese Worte recht beherzigen sollen. Solange dich nichts abzieht vom heiligen katholischen Glauben und der Lehre der Kirche, musst du wissen, dass es echt ist. Da der Unglaube anschwellt zu einem Strom, der die ganze Welt überflutet und alles mit sich fortschwemmt, außer denen, die sich anklammern an mein Reich, das ich gestiftet in meiner Kirche. Alle die Gefahren, die Tag für Tag an euch herantreten, sollen euren Seelen keinen Schaden bringen. Wenn ihr nur treu haltet an den Geboten Gottes und der Kirche, mehr verlange ich nicht. Wenn ihr hört auf die Stimme meiner Diener, die ich unter euch gestellt habe, dann seid unbekümmert, und die Angst, die euch begleitet auf eurem Lebensweg, soll euch nur dazu dienen, um euch in der Furcht Gottes zu halten. Habt ihr mich verstanden, meine Kinder? Schließt euch an meine heilige Kirche an und nicht um ein Haar breit weichet von ihr ab. Keinem Pfennigvermögen verlange ich, aber ein bereitwilliges, gutmütiges Herz, das sich anschließt an meine heilige Kirche, die ich gestiftet habe. Und über den Gehorsam zur Kirche spricht der liebende Heiland durch sein erwähltes Werkzeug zu uns. Deshalb sind die Gebote der Kirche denjenigen, die ich auf Sinai gegeben, ganz gleich. Die heilige katholische Kirche ist die Mutter der Wahrheit, und alles, was in ihr niedergelegt ist, ist Gottes Wort, ist das, was der Sohn Gottes von seinem Vater übersandt, in diese unwirtbare Erde hereingesendet, um das Volk Gottes zu belehren, das Volk, das abgewichen war, vom rechten Weg zurückzuführen. Und dieses Volk, das jetzt so sehr abgewichen ist vom rechten Weg, ist doch immer noch das einzige Volk Gottes. Allein alle, die da vorgeben, den rechten Glauben zu haben, die da vorgeben, Christus zu lehren, Christus zu predigen, den Glauben an Christus, alle, die nicht in der wahren katholischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche sich befinden, sind Irrlichter, sind lauter Geister der Finsternis. Genügen muss es euch, dass alles, was ich in euch wirke, mit meiner Kirche und ihrer Lehre übereinstimmt. Ihr alle, die ihr eintreten werdet und wollt in den Liebesbund, ihr alle sollt beitragen, die Kirche zu stützen. Glücklich die Seele, die es erfasst. Der Heiland spricht zu Barbara Weigand. Ja, meine Tochter, ich bin das Licht der Welt, das verklärte Angesicht, das du siehst in allen, die da die Krippe umstehen. Das ist, weil in ihnen das Licht aufgegangen ist. Das Licht, das sie schauen, hat sich ihrem Geist mitgeteilt und ihr Geist spiegelt sich in dem Körper und der Körper wird vergeistigt. Siehst du, das ist der reine kindliche Glaube, der die Gemüter beseelt. Kindlich war der Glaube dieser Männer, kindlich ist der Glaube meiner heiligen Mutter und meines heiligen Nährvaters. Und alle, die sich mir nahen wollen und alle, die mich erkennen wollen, müssen diesen heiligsten Personen gleichen. Heute feiert meine Kirche ein gar hochwichtiges Fest, das Fest meiner Erscheinung. Heute will die Kirche ihren Kindern vorstellen, dass ich gekommen war für alle Menschen, nicht nur für die Kinder des Hauses Israel, sondern für alle, die draußen stehen, die mich noch nicht kennen. So sollen aber jedes Jahr, so oft das Fest meiner Erscheinung in meiner Kirche gefeiert wird, meine Kinder sich erinnern, dass ich gekommen bin, für alle Menschen das Licht der Welt zu sein. So wie ich gekommen bin, um Licht zu bringen auf die Erde, so will ich aber auch, dass alle diejenigen, die ich mir erwählt habe, meine Geheimnisse der Menschheit zu erschließen, Licht werden sollen. Licht sollen sie sein, Licht auf dem Leuchter sollen sie stehen und der Welt voranleuchten, der Welt durch ihr Beispiel und durch ihren Lebenswandel zeigen, dass es ein Licht gibt für alle Menschen, dass alle Menschen berufen sind, teilzunehmen an diesem Licht. Oh, wie glücklich sind diejenigen, die es erfassen, zu wandeln im Licht, die doch denken in ihrem Herzen, wozu sie erschaffen sind. Wie habe ich allen Menschen ein Beispiel gegeben von der Krippe bis zum Kreuz? Siehe, diese Männer, nachdem sie mir ihre Gaben dargebracht hatten, nachdem sie ihre Anbetung verrichtet hatten, kehrten sie wieder um in ihre Heimat, aber nicht mehr in die alte Heimat, nein, in eine neue Heimat, ganz von meinem Geist beseelt, ganz von meinem Licht durchflossen und durchleuchtet. Sie führten ein Leben zwar nicht anders in ihrer Umgebung, sie bewegten sich noch in demselben Kreis wie früher, aber doch ganz anders der Sitte nach wie früher. Der Geist ist neu geschaffen und fängt an, mit Gott zu leben, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Und alles, was sie umgibt, nimmt wahr, dass hier eine höhere Hand waltet als bisher. Und obwohl viele es nicht begreifen, weil ich noch nicht hinaufgefahren war zu meinem himmlischen Vater und mein Geist der Welt noch nicht geschenkt war, so waren doch alle, die das Leben dieser Männer sahen, so gesinnt und umgewandelt, dass sie, als mein Geist der Welt geschenkt wurde, sich anschlossen an die christliche Gemeinde. Dies war die Bearbeitung derjenigen, die meinen Geist in sich aufgenommen hatten. Konnten sie auch nicht die Menschen Gott zuführen, hatten sie die Herzen auch noch nicht in ihrer Gewalt, so hatten sie doch vieles, vieles dazu beigetragen für die Empfänglichkeit dieser Herzen. Dies ist die Aufgabe eines jeden von euch, meine Lieben. Wo ihr hingeht, meine lieben Kinder, wo ihr euch bewegt, sollen eure Mitmenschen sehen, dass ein anderer Geist in euch lebt. Für jeden, der sich euch naht, sollt ihr ein warmes, gefühlvolles Herz haben. Und so viel in euren Kräften steht, sollt ihr die Menschen erquicken durch eure Güte, damit sie sehen, wie gut derjenige ist, der euch belebt, dessen Geist in euch ist und lebt. Dies soll das äußere Zeichen sein von dem Bund, den ich mit euch schließen will. Denn er soll sich nennen der Liebesbund des göttlichen Herzens Jesu. Diejenigen, die sich festhalten an diesem Bund, werden niemals Gefahr laufen, auf Abwege zu kommen. Denn einer soll den anderen aufrichten.
Der Antichrist richtet großen Schaden an, mitten in meiner Kirche. Wir wollen diesen Teil der Texte aus den Offenbarungen an Barbara Weigand bezogen auf die eine wahre Heilsanstalt, die der Herr begründet hat und in der heiligen katholischen Kirche zu finden ist, beschließen mit einer sehr bezeichneten Stelle, wo Barbara ein Bildnis sieht, das ihr der Herr gezeigt, wo sie die Welt in Stricken sieht und den Herrn danach befragt, was das zu bedeuten habe. Auch hier rechnet der Herr unmissverständlich und eindeutig, wie man es sich nur wünschen könnte, mit den falschen Religionsstiftern ab und nennt Satan beim Namen. Aber auch hierin zeigt uns der Herr den Weg, die Wahrheit und das Leben, das er ist.
Jesus sagt, von daher kommt es, dass in den Jahrhunderten, wo die Menschheit gesunken ist und solche Diener Gottes auftraten und diesen Geist ausströmen ließen vor meinen Kindern, die Menschheit wieder in sich ging und es besser wurde. Jetzt aber hat Satan es dahin gebracht durch diesen Kunstgriff, dass er es als eine Krankheit und als ein lächerliches Subjekt hinstellt und die Menschheit so ergriffen hat, dass selbst treue Diener meiner Kirche es glauben und sich davon anstecken lassen, dass nichts mehr gewirkt werden kann. Und wenn ein eifriger Diener Gottes aufsteht und sein ganzes Leben einsetzt, durch sein Wort auf der Kanzel und im Beichtstuhl, aber was nutzt es diesen Menschen und Christen, die da vormittags von diesem Geist sich beseelen lassen und am Nachmittag hingehen, wo die alte Schlange ihr Gift hineinspritzt? Solange meine Kinder, die Kinder der katholischen Kirche, sich nicht ausscheiden von diesem Geist, dieser Gesellschaft des Antichristen, so lange wird es nicht besser. Und meine Diener dürfen alles aufbieten und Blut und Leben einsetzen für dieses Geschlecht. Es wird wenig nützen. Sie sollen anfangen, wie ich schon länger als ein Jahrzehnt gesagt, zu den Kleinen zu halten. Sie sollen anfangen, anstatt zu witzeln und zu spötteln und zu tun, als seien dieses hysterische Personen, die man beiseite schieben muss, dem Volk zu sagen, ja, wenn der Herr selbst sich offenbart, dann auf, ihr Völker, auf. Es ist Zeit, dass wir auf den Knien liegen und diesen Gott anbeten. Dann nieder, ihr Völker, nieder in den Staub, verdemütigen müssen wir uns. Wir selbst müssen uns an die Brust schlagen und sagen, wir haben gesündigt. Seht, meine Kinder, das einzige Übel, warum der Protestantismus so vorwärts kommt, die einzige Ursache, sage ich, warum ich es zulasse, dass alle die Sekten, die Glaubenserneuerer in Ruhe und Frieden weiterschiffen und überall sich ausbreiten, ist nur eine Strafe für meine Kirche. Ich will meinen Dienern zeigen, dass ich der Herr bin, dass ich unzufrieden bin mit meiner Kirche, solange sie sich nicht tief demütigen können. Einen tiefen, demütigen Glauben verlange ich von meiner Kirche. Ja, tut und sagt, aber all eure Reden, all eure Arbeiten sind unnütz. Auch wenn ihr noch so viele Vereine stiftet, es wird euch wenig nützen, wenn ihr nicht an der Spitze steht mit einem tief lebendigen Glauben.
Zum Schein.
Das Geheimnis des Weges zu Gott. Das Leben und Wirken der Barbara Weigand von Schippach, das von tiefen, mystischen Erfahrungen erfüllt war, gibt Zeugnis von einer schlichten Gottsucherin. Ihr schriftlicher Nachlass, der schon früher einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte, ist eine Fundgrube für jeden, der nach spirituellen Werten tief christlicher Prägung sucht. Das hohe geistliche Niveau dieser Schriften lässt sich nicht auf eine rein natürliche Begabung der Seherin von Schippach, wie sie einmal in einem Buchtitel bezeichnet wurde, zurückführen. Schließlich war sie nur ein einfaches Landmädchen aus dem armen Spessartdorf Schippach. Das Geheimnis ihres Lebens ist in ihrem brennenden Verlangen nach dem häufigeren Empfang des Leibes Christi in der Heiligen Messe begründet. In ihrem 23. Lebensjahr ungefähr, am Feste Maria Himmelfahrt, in einer Wallfahrtskapelle, Maria Schnee genannt, sah sie zum ersten Mal die wirkliche Gegenwart Jesu im heiligsten Sakrament, indem sie ein wunderbares Licht aus dem Speisekelch ausgehen sah, den der Priester in den Händen hielt und die Kommunion austeilen wollte. Von da an hatte sie ein großes Verlangen nach der heiligen Kommunion, und es zog sie vom Weltgetriebe mehr zum einsamen, zurückgezogenen Leben hin und ein großes Verlangen zum jungfräulichen Stand. Ihr halbes Leben lang rang sie um dieses Gnadenprivileg, bis es endlich im Jahr 1905 durch die Kommunion Dekrete vom heiligen Papst Pius X. allen Gläubigen gewährt wurde. Geheimnisvoll zog Jesus Barbara Weigand immer mehr in seine vertrauensvolle und zugleich unbegreifliche Nähe, als er beim Beten des Kreuzweges in der Mainzer Kapuzinerkirche, wie sie selbst berichtet, plötzlich vor sie hintrat und sie sehr eindringlich nach ihrer Leidensbereitschaft fragte. Jesus sprach: Meine Tochter, bist du bereit, mit mir zu leiden? Erst nach einem dreitägigen Ringen mit sich selbst gab sie nicht leichten Herzens ihr Ja-Wort zu einem Leben, das von vielen, meist leidgeprägten, mystischen Erlebnissen bestimmt war. Wir wissen, dass sie darüber hart gerungen hat mit sich und dem Herrn, zumal sie ja in voller Verantwortung für ihre Familie stand, in der sie ja die Rolle der Mutter unter ihren 7 Mitgeschwistern einnehmen musste und zudem den kränklichen Vater noch beizustehen hatte. Aber an einem klaren Ja-Wort ließ sie es dennoch nicht mangeln, denn ihre unbändige Liebe zu dem liebenden Heiland und ihrer süßesten Liebe zur Gottesmutter Maria überstiegen alles andere. Barbara Weigand berichtet: Einmal kniete ich nun nach der heiligen Kommunion und war voller Sehnsucht, mit dem innigst Geliebten meines Herzens wie früher in Wirklichkeit zu verkehren. Ich hätte so gerne seinen Herzenskummer geteilt, den er mir schon so oft geklagt hatte über den Undank so vieler Menschen, die seine Liebe verachten, und so kniete ich heftig und bitterlich weinend in der Kapuzinerkirche. So gern hätte ich seine Liebe mit Gegenliebe erwidert. Dies konnte ich jetzt nicht mehr, weil ich ja nicht mehr glauben durfte, dass er es ist, der sich würdigt, bei einer armen Sünderin seine Freude und seinen Trost zu suchen. Auf einmal sah ich aus dem Tabernakel eine Gestalt kommen. Am ersten Stuhl blieb er stehen und schaute nach mir herüber, denn ich kniete ganz an der Wand. Ich erkannte wohl den Bräutigam meiner einzigen Liebe und bat und flehte: O Herr, komm doch näher, komm an mein Herz. Sieh, ich kann ja ohne dich nicht länger mehr leben. Aber er blieb stehen und blickte mich traurig an. Nun erst sah ich, dass ihm Hände und Füße gebunden waren. Ja, sein ganzer Leib schien in einem Fischernetz zu stecken. Diese Erscheinung verschwand, ohne mir das Geheimnis zu erschließen, was dies eigentlich bedeute. Ihre vielen visionären Begegnungen mit ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus, ihrem Seelenbräutigam, seiner Mutter Maria und vieler Heiligen vollzogen sich meist in Form von sogenannten Lautekstasen, die für die Umstehenden hörbar wurden und mitgeschrieben werden konnten. In Mainz, wo sie in den Jahren von 1885 bis 1915 lebte und in der Gastwirtschaft ihres Bruders als Küchengehilfin diente, ereigneten sich die meisten ihrer mystischen Eingebungen, die heute aufgrund ihrer besonderen Aktualität mehr und mehr den Stempel des Übernatürlichen und Glaubwürdigen erkennen lassen. Die freie Zustimmung des Menschen.
Jeder Priester ist ein anderer Erlöser, hatte der Herr in einer so tiefgreifenden Schönheit und bezeichnend auch für das heutige Umherirren so vieler geistlicher Autoritäten um ihre eigentliche Berufung verkündet. Und weiter, Zitat: Aus der ganzen Weltgeschichte könnt ihr daraus ersehen, dass ich immer, wenn das Volk abgewichen war vom rechten Weg, große Nachsicht haben musste, weil ihr gebrechliche Menschen seid und weil ich doch auch große Freude an meinen Geschöpfen habe und ihrem Unverstand vieles nachgeben muss, weil sie zum Fall geneigt sind, weil sie von der Erde genommen sind. Im alten Bund musste mein Vater unversöhnlich strafen, wie mit der Sintflut bei Sodom und Gomorra. Und als er das ganze Volk in Gefangenschaft schleppen ließ, weil der Zorn meines Vaters noch nicht durch mich versöhnt worden und er in vollen Zügen seinen Zorn ausgoss. Jetzt aber, seitdem ich auf der Welt gewesen und alle Schuld auf mich genommen und statt anderer gebüßt habe, ist es meinem Vater nicht mehr möglich, so zu strafen wie im alten Bund. Aber dafür wählt er sich fortwährend Werkzeuge, welche die Strafe fühlen müssen. Das sind meine treuen Kinder. Jeder Priester ist ein anderer Erlöser, ein anderer Christus, und jedes mir geweihte Geschöpf ist eine Miterlöserin wie meine heilige Mutter, und auf diese legt mein Vater die Schuld. Diese müssen sich also vernichten lassen. Diese müssen sich so vernichten lassen, wie dies bei mir der Fall gewesen ist. Ich musste am Kreuz sterben. Später, als die Kirche sich mehr ausbreitete, mussten die Märtyrer blutig sterben. Und jetzt, wo das alles nicht mehr nötig ist, müssen meine treuen, auserwählten Kinder die geistigen Leiden ertragen.